Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in alle Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das wir an diesem Pfingstsonntag hören wollen, als Predigtext, es steht im Galaterbrief im Kapitel 5. Wir hören auf die Verse 22 bis 26. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese 5 Verse, die du uns schenkst aus dem Galaterbrief. Du willst jetzt in dieser Predigt über diese Verse zu uns sprechen, in unser Leben hinein. Und wir wollen dich bitten, dass wir das, was wir hören, dass wir es annehmen und dass wir uns danach ausrichten. Dass wir das verstehen, was du uns als der heilige Gott zu sagen hast, dass wir das wirklich hören und verstehen können, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist für diese Predigt. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Und Herr, ich möchte dich bitten für mich, lass mich nicht anderen predigen und selber an deinem Wort vergehen. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus hatte die Gemeinde oder Gemeinden, wir wissen es nicht ganz genau, ob es vielleicht mehrere Gemeinden war, in Galatien gegründet. Die hatten einen guten Anfang gemacht. Viele hatten sich bekehrt, hatten den Heiligen Geist bekommen, waren also wiedergeboren. Aber dann sind sie in ihrer christlichen Existenz stehen geblieben. Das ist nicht weitergegangen. Man hatte sich so kirchlich, gemeintlich eingerichtet. Aber da war keine Lebendigkeit des Heiligen Geistes mehr unter den Geschwistern. Da war kein lebendiger Glaube. Und als Paulus das erfährt und mitbekommt, da schreibt er ihnen einen geharnischten Brief. Wenn Sie die Bibel ein wenig kennen, dann wissen Sie, dass das der Galaterbrief der schärfste und härteste Brief ist. Sehr unfreundlich gehalten und sehr autoritär, der wirklich in aller Klarheit und Deutlichkeit die Gemeinde nochmal zur Ordnung ruft. Wir haben hier in diesem Galaterbrief im Kapitel 5, im Vers 25 in unserem Predigttext quasi Zusammenfassung all dessen, was christliche Ethik angeht und was eben auch der Apostel Paulus den Galatern vorhält. Er sagt, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und darin ist der Vorwurf enthalten, den er den Galatern macht, dass er sagt, ihr habt zwar den Heiligen Geist, ihr seid wiedergeboren, aber ihr habt die Handbremse fest angezogen eurer christlichen Existenz. Ihr kennt vielleicht die dogmatischen Richtigkeiten des Glaubens an, des Evangeliums, aber ihr wandelt nicht im Geist. Ihr wandelt nicht im Geist. Und das ganze Kapitel 5 handelt darüber, was es heißt, im Geist Gottes, und auch das Kapitel 6, im Geist Gottes zu wandeln. Und darum soll es gehen in dieser Predigt, was es heißt, im Geist Gottes zu wandeln. Denn das Problem der Galater ist unser Problem. Ist das Problem von Pastor Latzel und ist das Problem von ganz vielen von euch. Und heute geht es in dieser Predigt um die Wiedergeborenen, ganz deutlich. Ihr, die ihr den Geist Gottes habt, ihr sollt auch im Geist Gottes wandeln. Ihr seid ja berufen, Botschafter an Jesu Christi in dieser Welt zu sein. Und da geht es nicht, dass wir all die falschen Kompromisse in unserem Leben machen. Und so wollen wir uns von diesem Predigttext neu ansprechen lassen, an diesem Pfingstsonntag für unsere christliche Existenz, was es heißt, im Geist Gottes wirklich zu wandeln. Ich habe uns 4 Punkte aus diesem Predigtext mitgebracht. Erster Punkt, im Geist Gottes wandeln heißt die Kreuzigung der eigenen Ehre. Zweitens, im Geist Gottes wandeln heißt die Früchte des Geistes zu tragen. Drittens, im Geist Gottes wandeln heißt nicht neidisch zu sein. Und viertens, im Geist Gottes wandeln heißt aufeinander zu achten. Das Erste, im Geist Gottes wandeln heißt die Kreuzigung der eigenen Ehre. Hier heißt es im Vers 24, die aber Christus Jesus angehören, also die wiedergeboren sind, die den Heiligen Geist haben, im Leib Christi teilhaftig sind, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Das ist abgetötet. Paulus spricht im Heiligen Geist nicht davon, die haben sich so ein bisschen bemüht, nicht mehr dem Irdischen nachzutrachten, sondern richten sich jetzt zunehmend mehr aus auf das Reich Gottes. Nein, der sagt das mit einem ganz harten Wort. Die haben ihr Fleisch gekreuzigt. Wenn die Bibel von Fleisch spricht, die spricht immer in 2 Kategorien. Fleisch oder Geist. Welt oder Reich Gottes. Finsternis oder Licht. Und das ist hier gemeint. Fleisch meint all das Irdische. Und das hat ein Jünger, eine Jüngerin Jesu gekreuzigt, getötet. Wenn sie das nicht getan hat, dann kann sie im Glauben nicht weiterkommen. Solange wir noch festhalten am Fleisch, an all dem Irdischen, was vergänglich ist, kommen wir nicht weiter. Und das ist jetzt nicht nur, dass der Apostel Paulus das an dieser Stelle hier einmalig schreiben würde, sondern das ist die Botschaft der Bibel durchgängig. Jesus sagt in Matthäus 16, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Auch hier wieder ganz, ganz eindeutig. Nicht so ein bisschen ausrichten, sondern zu sagen, Verleugnung des eigenen Iches, des eigenen Lebens. Es funktioniert nicht zu sagen, ich lebe so für mich und für Jesus Christus. Ich kriege das irgendwie übereinander. Das funktioniert nicht. Da wird der Widersacher immer wieder gewinnen. Wenn wir im Geist Gottes sind, wenn wir wiedergeboren sind, sollen wir auch in diesem Geist Gottes wandeln, wenn wir Botschafter an Jesu Christ in dieser Welt sind. Dann sollen wir nicht leben und arbeiten für unser Haus, für unser Geld, für unsere Familie, für unsere Gesundheit, sondern für Jesus Christus. Nachfolge Jesu heißt Absage an die Welt, an all das Irdische. Übrigens, nicht nur die Galater haben damit Probleme, nicht nur die Gemeinde in St. Martini hat damit Probleme, auch alle anderen Gemeinden haben damit Probleme, damals zu Zeiten der Bibel, aber auch bis zum heutigen Tag. Den Korinthern zum Beispiel, den muss er im ersten Brief vorhalten, dass er ihnen sagt, Milch habe ich euch gegeben, nicht feste Speise, und ihr könnt immer noch nicht feste Speise zu euch nehmen, weil ihr fleischlich seid. Er sagt ihnen genau dasselbe, er sagt, ihr Korinther, ihr seid wiedergeboren. Also seid quasi geistlich auf die Welt gekommen. Da habe ich euch zu Anfang Milch gegeben, so wie man den kleinen Babys Milch gibt. Aber irgendwann müsstet ihr doch mal Fleisch essen können, feste Speise und Brot. Könnt ihr nicht, weil ihr stecken geblieben seid. Weil ihr irdisch seid, weil ihr fleischlich seid. Und das dürfen wir nicht. Das kann ein Christ nicht. Dann hat er den Geist Gottes gedämpft, die Handbremse fest angezogen. Wir sollen uns zu Christus hin ausstrecken. Nicht zu den Dingen dieser Welt. Wenn man an anderer Stelle schon einmal eine Predigt darüber auch gehört, in welchen 3 Bereichen wir wachsen sollen, wir uns ausstrecken wollen und sollen. Das waren die 3 L's. Wir sollen wachsen in der Lehre, in der Liebe und im Loslassen. In der Lehre, nicht in der Erkenntnis und der Bibel. Wir sollen immer mehr forschen, damit wir immer mehr wissen von Gott. Wir sollen zweitens wachsen in der Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Und das Dritte ist, und das ist hier gemeint, im Loslassen. Wir sollen die irdischen Dinge loslassen. Du sollst loslassen von all dem Irdischen, was du hast und was dir Sorgen und Kummer und Nöte macht und worunter du den Glauben erstickst. Das als erstes das Geld. Was macht das Geld nicht mit unserem Leben? Welche Macht hat das Geld nicht in unserem Leben? Ich sage nur eine Stelle, der reiche Jüngling, nicht? Der will das auch zusammenbringen. Jesus Nachfolge und Geld. Und er macht so vieles so richtig. Aber in letzter Konsequenz ist er nicht bereit, das Geld loszulassen. Deshalb wird er nicht ins Reich Gottes kommen. Wir sollen aber nicht nur vom Geld, sondern auch von unserem Hochmut lassen, nicht? Von unserer eigenen Ehre, dass wir uns etwas auf unser Leben einbilden, was so gut ist. Wir mit unserer Intellektualität, mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, mit dem, was wir geschaffen haben, was wir für gute Familienväter sind und loslassen. Und auch mit unseren Begierden. Dieses Auto, diese Frau, diesen beruflichen Aufstieg. Du sollst nicht begehren. Deines nächsten Haus, Weib, Knecht, Rind, Esel, noch irgendwas, was der Nächste hat. Das sind alles Dinge, die sollen wir loslassen. Und nicht nur ein bisschen loslassen, hier sagt unser Predigtext, kreuzigen. Wir sollen es abtöten. Einige Verse weiter heißt hier im Galaterbrief, im Galater 6, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das erntet er. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben erben. Gott lässt sich nicht spotten. Er sagt uns das ganz deutlich. Lass los. Um des Reiches Gottes willen und um deiner selbst willen. Wir führen so eine klägliche Existenz. Wenn wir nur das irdische Fleischliche sehen, was ja sowieso vergänglich ist, wir können unsere Gesundheit nicht erhalten. Wir können uns kein ewiges Leben machen. Und wir machen uns Gedanken um Geld, was bedrucktes Papier ist, liebe Brüder und Schwestern. Und darum kreist unser Denken und der Teufel nimmt uns gefangen. Aber um die wirklich wichtigen Dinge, um die Ewigkeit, um den Herrn Jesus Christus und sein Reich, machen wir uns viel zu wenig Gedanken. Und denkt jetzt nicht, dass das so jetzt meine Theologie ist, mit der ich euch an diesem Pfingstsonntag schlechtes Gewissen machen möchte. Erstens bin ich der Erste, der hier angesprochen ist, denn ich falle immer wieder da rein. Ich denke immer wieder fleischlich und ich bin froh, dass Gott mir immer wieder den Ordnungsgong schenkt, gerade auch durch solche Texte, dass er mir sagt, lass du das Irdische los und konzentriere dich auf das Geistliche. Und nicht nur, dass ich angesprochen bin und das auch dann so weitergebe, nein, die großen Theologen, unsere Väter im Glauben halt, haben das immer wieder so gesagt. Luther sagt das, ich habe dieses Wort schon häufig zitiert, nicht, dass die Grundsünde des Menschen darin besteht, dass er in sich selbst verkrümmt ist. Nicht dieses lateinische Wort incurvatus in se ipsum. Er ist in sich selbst verkrümmt. Guckt nur auf seins, seine Ehre, sein Leben, seine Gesundheit, sein Geld, seine Familie. Das ist die Grundsünde. Aber dass sich ein Christ wird daraus befreit. Der darf seine Familie auch lieb haben, der darf sich auch freuen über Geld, aber der weiß, dass es etwas Größeres gibt, das über allem steht, Jesus Christus. Hermann Betzel, der große Theologe aus Bayern, hat einmal gesagt, der Unglaube dieser Welt ist die Reduzierung des Menschen auf sich selber. Der Unglaube dieser Welt ist die Reduzierung des Menschen auf sich selber. Und das ist das, was wir tun, in ganz vielen Dingen. Wir sagen zwar, wir sind Christen, aber in Wirklichkeit reduzieren wir unser ganzes Dasein auf unsere kleine jämmerliche Existenz. Mein Garten, mein Haus, mein Geld, meine Gesundheit. Das ist immer dasselbe Lied, nicht? Und das ist es dann gewesen. Und da kann man sich allumschöpfend auch 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mit beschäftigen. Aber da ist dann kein Wehen des Geistes mehr. Da kann ich im Geist Gottes nicht mehr wandeln. Liebe Brüder und Schwestern, ich spreche jetzt diejenigen an, die den Heiligen Geist haben und die, wie ich, häufig die Handbremse im Geist angezogen haben. Es ist eine dämonische Selbsttäuschung, wenn wir meinen, dass wir der Mittelpunkt aller Dinge sind. Das redet uns der Teufel ein. Das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Das ist Jesus Christus. Und lasst ihn, der die Hauptsache ist, immer im Mittelpunkt stehen und für ihn leben. Lasst uns wirklich in seinem Geist wandeln. Und darf ich euch sagen, das gibt nicht nur Gott die Ehre, das ist das Tolle. Nein, das ist auch für uns so unglaublich entlastend. Jetzt habe ich euch an diesem ersten Punkt so nochmal fast richtig die Leviten gelesen, nicht? Und jetzt sagt der eine, jetzt bin ich wieder so geknechtet und wieder geschimpft worden halt, nicht? Wisst ihr, wenn ihr das berücksichtigt, eure eigene Ehre kreuzigt, loslasst, das ist so entlastend. Das ist so entlastend zu wissen, ich brauche mir um mein Leben keine Gedanken zu machen. Ich muss mir keine Sorgen machen. Da gibt es einen anderen, der sorgt sich für mich. Jesus Christus. All eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt sich für euch. Du musst dich nicht kümmern um deine Gesundheit. Du musst die Dinge nicht tun. Er ist da, Jesus Christus. Lass los. Lass los von all dem, was fleischlich, was irdisch ist, damit Jesus durch seinen Geist in dir die Früchte des Glaubens wirken kann. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Im Geist Gottes wandeln heißt, die Früchte des Geistes tragen. Das erste war die Kreuzigung der eigenen Ehre. Und wenn die gekreuzigt ist, dann kann Gott durch uns wirken und die Früchte des Geistes bringen. Da heißt es in Galater 5, 22, 23, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Liebe Brüder und Schwestern, ich spreche jetzt wieder die Wiedergeborenen an. Gott, der Allmächtige, der will sich in deinem Leben verwirklichen in dieser Welt. Dazu hat er dich gezeugt und geschaffen. Dazu hat er dir seinen Geist gegeben, dass er durch dich wirken will und wird in dieser Welt. Mit den Früchten des Geistes. Nicht mit dem, was aus dir kommt. Das ist alles kaputt, genauso wie alles, was aus mir kommt, kaputt ist. Sondern mit seinem Geist will er die Früchte des Geistes in deinem Leben bringen. Halleluja, was ist das für eine Ehre? Was ist das für ein Geschenk, dass der Allmächtige und Ewige durch uns wirken will? Auch da nochmal, nicht, dass er denkt, das wäre meine eigene Idee oder Philosophie. Epheser 2 heißt es im Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die der Herr zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also Gott hat vor Zeiten schon alles vorherbestimmt, hat uns seinen Geist gegeben und jetzt sind wir nur noch aufgerufen, in seinem Geist zu wandeln und dürfen all die Früchte bringen, zu denen er uns vorbereitet hat. Das ist was ganz Tolles, dass wir wissen dürfen, dass es einen großen Plan für unser Leben gibt, einen Masterplan. Und es ist ein spannendes einfach, jeden Morgen neu aufzustehen und Gott zu fragen, Herr, was hast du denn heute vor mit mir? In diesen Stunden, die jetzt kommen, wo werden denn Gelegenheiten sein, wo ich deine Früchte in diese Welt hinausbringen kann durch die Kraft deines Heiligen Geistes? Das ist ein tolles Leben. Wenn ihr das bisher noch nicht ausprobiert habt, dann mache ich euch Mut, probiert das einfach mal aus. Jeden Morgen den Herrn Jesus wieder neu zu bitten, Herr, zeig mir, wo ich gemeint bin, wo ich gefragt bin und wo ich für dich Mund, Hand, Fuß in dieser Welt sein darf, um deine Früchte zu tragen. Das ist was ganz, 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 ganz Großartiges. Das ist was unglaublich Erfüllendes. Nicht dein Garten, nicht dein Geld, nicht dein Hobby, dein Fußball oder sonst irgendwas wird dich erfüllen. Das ist alles nur irdisch und fleischlich. Aber glaubt mir, wenn ihr so lebt, dass ihr versucht, den Geist Gottes Raum zu geben in eurem Leben, dann werdet ihr durch Gott selber die Früchte bringen. Und das ist so erfüllend, ganz gleich an welcher Stelle ihr steht. Da muss man kein Pastor oder Kirchvorsteher zu sein. Das zeigt euch Gott immer wieder. Das ist manchmal nicht einfach, nicht? Wenn man dann Arbeitskollegen hat, nicht, der so schwierig ist und dem man am liebsten alles Schlechte an Hals wünscht, nicht, dem man gerne zurückzahlen würde und, nicht? Aber wenn man den Geist Gottes hat, dass man sagt, was kann ich denn an diesem Menschen verändern durch deine Liebe tun? Das ist was ganz, ganz Tolles, zu sagen, wirklich Fruchtträger des Heiligen Geistes zu sein. Fruchtträger des Heiligen Geistes zu sein. Ich werde in der Ewigkeit nicht danach gefragt, ob ich denn immer schön die Rhododendronbüsche in meinem Garten beschnitten habe oder ob ich den Rasen alle 14 Tage pünktlich gemäht habe. Das spielt überhaupt keine Rolle. Was mich der Herr fragen wird, ist, wie hat es denn ausgesehen? Wo hast denn du denn die Früchte getragen? Und da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Welt, wirklich diese Früchte weiterzugeben, die Liebe, die Freude, den Frieden, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut. Und nicht nur, dass wir es weitergeben, wenn wir im Geist Gottes wandeln, dann erfüllen uns all diese Dinge. Nicht, wenn wir die Früchte des Glaubens, des Geistes weitergeben, dann sind wir die ersten Nutznießer davon. Nicht nur, dass wir andere Menschen in unserem Umfeld dann durch Jesus Christus dadurch segnen. Nein, wir selber sind die Erstgesegneten. Wir müssen das nochmal lesen, wie die Früchte des Geistes heißen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ja, ein Leben in dieser Befindlichkeit, mit diesen Attributen, das füllt ein, das ist doch genial. Ihr müsst mal das Gegenteil aufmachen. Ich habe das ja im Gemeindebrief auch geschrieben. Ich habe im Gemeindebrief auch eine Andacht über gerade dieses Wort geschrieben. Wenn da keine Liebe ist, sondern Hass, wenn keine Freude ist, sondern Leid, wenn kein Friede ist, sondern Krieg, wenn keine Geduld, sondern Ungeduld, wenn keine Freundlichkeit, sondern Unfreundlichkeit, wenn keine Güte ist, sondern Unbarmherzigkeit, wenn keine Treue, sondern Untreue. Das ist ein furchtbares Leben. Das bietet uns die Welt. Die Früchte der Welt des Teufels sind immer genau das Gegenteil von dem. Da haben wir immer wieder mit zu tun. Aber die Früchte des Geistes sind was ganz Tolles. Und das ist was Wunderbares. Ich möchte euch aufrufen, nicht um euer Selbstwillen und der Menschen, mit denen ihr leben dürft, nicht. Macht die Handbremse im Heiligen Geist los. Dämpft den Geist nicht, sondern lebt, wandelt im Heiligen Geist und bringt und tragt die Früchte des Geistes Jesu Christi in diese Welt hinein. Ein drittes, was es heißt, im Geist Gottes zu wandeln, heißt, im Geist Gottes wandeln, heißt, nicht neidisch zu sein. Nicht neidisch zu sein. Da heißt es, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Wenn man die Verse vorher kennt und nachher kennt, da geht Paulus nochmal intensiv auf den Neid ein. Der Neid ist etwas, was die alte Kirche eine der 7 Hauptsünden genannt hat. Es gab halt den Stolz, den Geiz, den Zorn, die Genusssucht, die Völlerei, die Faulheit und den Neid. Das sind so Dinge, die auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aussehen, aber auf denen alle anderen Sünden wachsen. Das meinten damals die Väter im Glauben, als sie gesagt haben, das seien die Hauptsünden. Und gerade aus dem Neid, da wächst so vieles heraus. Der Neid ist etwas ganz Furchtbares. Das hatten früher die Menschen ganz anders im Gedächtnis, nicht? Es gibt, wenn Sie das wissen, in vielen alten mittelalterlichen Städten halt, an den alten Patrizierhäusern, da gibt es sogenannte Neidköpfe. Wenn Sie da gucken, da sieht es von außen so ganz komische, wie so Fratzen. Und da hatte man das nach draußen gebracht, um quasi den Dämon des Neides abzuschrecken, damit der ja nicht in dieses Haus kommt, nicht? Das war so eine mittelalterliche Vorstellung, als könnte man quasi einen Dämon erschrecken. Also, und der käme da nicht hinein. Das ist zwar falsch, das über so eine Figur zu machen, über so einen Neidkopf, aber die Idee, die dahinter steckt, zu sagen, bewahre mich vor dem Neid, das ist was ganz Wichtiges. Neid ist was ganz Furchtbares, nicht? Die Geschichte des Antisemitismus, die hat ganz viel mit Sozialneid zu tun. Da gab es ein paar Juden im Dorf, die waren da ein bisschen reicher, nicht? Da war man neidisch, das Geld wollte man natürlich auch haben, vermeintlich, nicht? Und dann konnte ganz viel nicht an Hass und all die anderen, nicht? Bis hin zur totalen Ausrottung von vielen Millionen Menschen drauf gesehen werden. Die Welt sieht das übrigens anders, nicht? Wenn Sie heute lesen von vielen so Soziologen, Psychologen, die sagen, ja, Sozialneid sei eine Triebfeder für den sozialen Aufstieg, nicht? Und dass die Menschen in Indien, in China und überall auch so leben wollen wie wir, nicht? Das führt dazu, dass die Wirtschaft boomt, nicht? Und dass es weiter aufwärts geht. Auf Neid liegt kein Segen. Neid ist etwas ganz Furchtbares. Neid wendet sich gegen 3 Dinge. Erstens gegen den Nächsten. Wenn ich neidisch bin auf jemand anderen, dann wachsen ganz viele schlechte Gefühle in mir. Neid ist zweitens gegen Gott. Wenn ich neidisch bin auf einen anderen Menschen, dann klage ich implizit Gott an und sage, warum bin ich denn nicht wie der? Warum hast du mir das nicht gegeben? Das ist eine Anklage gegen Gott, dass ich nicht zufrieden bin mit mir selber. Und damit ist Neid drittens auch etwas gegen mich selber, dass ich ein Problem mit meiner eigenen Persönlichkeit habe. Ich bin unzufrieden mit mir halt nicht. Ich habe kein Ja zu mir selber. Das macht Neid. Die Bibel sagt das als letztes Gebot, nicht? Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Knecht, Markt, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Neid ist etwas, was der Geist Gottes nicht tut. Und wenn ihr irgendwie neidisch seid auf einen anderen Menschen, dann wisst ihr, dass nicht der Geist Gottes euch regiert, sondern dass da der Teufel an euch wirkt. Und da müsst ihr ins Gebet, da müsst ihr den Herrn bitten, dass er wirklich das aus euch rausreißt, dass er das wirklich kreuzigt, dass er das abtötet halt. Neid ist teuflisch. Neid ist teuflisch. Auch das sage nicht ich, sagt die Bibel. Ich lese es euch vor, Jakobus 3. Da heißt es in den Versen 14 und 15. Habt ihr aber bitteren Neid in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit von oben, das ist niedrig, irdisch und teuflisch. Leider, und das darf ich euch bezeugen, obwohl ich das genau weiß, falle ich immer wieder in diesen Teufelskreislauf hinein. Ich fange immer wieder an, neidisch zu sein. Da sehe ich jemanden mit einem größeren Haus, mit einem schnelleren Auto, mit einem höheren Einkommen, mit einem vermeintlich niederen IQ, nicht alles, nicht so. Und dann fange ich an, neidisch zu sein, nicht? Und dann wächst so vieles in mir, was schlecht und ungut ist. Und das muss raus. Wir sollen nicht neidisch sein. Das ist von dieser Welt. Ich brauche nicht neidisch zu sein. Und das Tolle ist, wenn man nicht neidisch ist, dann können sich ganz andere Dinge im Leben entfalten. Dann hat man erstens das Ja zu sich selbst. dann hat man das Mitfreuen mit anderen Menschen. Das ist was ganz Tolles. Nicht neidisch sein auf den Erfolg anderer Menschen, sondern mitfreuen. Das macht eine ganz andere Lebensqualität. Und man ist drittens dankbar gegenüber Gott, wenn man nicht neidisch ist. Man ist zufrieden mit dem, was man hat, lobt und preist den Allmächtigen. Und dann kann umso mehr der Geist Gottes in uns wirken. Im Geist Gottes wandeln heißt nicht neidisch sein. Und vielleicht ist das der einzigste Punkt dieser Predigt, dieses ganzen Gottesdienstes, der für dich ist, weil du momentan Neid in deinem Herzen hast. Dann sagt Gott dir das nochmal ganz deutlich. Das ist vom Teufel. Lass das rausreißen von mir durch den Heiligen Geist. Neid ist etwas, was nicht in Ordnung ist, hat mit dem Wandeln im Geist Gottes nichts zu tun. Und ein viertes und letztes, was hier gesagt wird in diesem Predigttext, was es heißt, im Geist Gottes zu wandeln. Im Geist Gottes wandeln heißt aufeinander achten. Aufeinander achten. Hier heißt es, lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Und das meint, eben nicht herausfordern, sondern auf den anderen mitzuachten. Das wird deutlich, wenn man dann das Kapitel 6, was sich unmittelbar danach anschließt, weiterliest, nicht, wo es dann heißt im Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir sollen nicht auf uns selber achten, nicht auf unsere eigene Ehre, die wir kreuzigen sollen, nicht auf das, was letztlich wir beneiden, sondern wir sollen auf den anderen achten. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Jesu Christi erfüllen. Und das ist etwas, was wir als Gemeinde brauchen, was die Gemeinde in Galatien gebraucht hat und was wir brauchen, was die Gemeinde Jesu immer wieder braucht, dass wir aufeinander achten. Die Gemeinde Jesu steht auf drei Säulen. Erstens auf der Wortverkündigung, die Bibel nennt das das Kerygma, die Verkündigung. Zweitens auf die tätige Nächstenliebe, die Bibel nennt das die Diakonia. Und drittens auf die Gemeinschaft, die Koinonia. Das ist wie bei so einem Stuhl. Alle drei braucht es, bei so einem Hocker, nicht? Wir brauchen diese drei Säulen. Und es reicht nicht zu sagen, wir haben eine saubere Wortverkündigung. Wir müssen auch Täter des Wortes sein. Wir müssen auch tätige Nächstenliebe üben. Aber wir müssen es auch in Gemeinschaft untereinander tun, als Brüder und Schwestern. Dass wir aufeinander achten. Aufeinander achten. Ich war in der letzten Woche zur Evangelisation unten im Schwarzwald, in Rottweil. Da war ich in einer tollen Gemeinde. Riesengemeindehaus, lebendige Gemeinde, ganz viele treue, liebe Brüder und Schwestern, lebendige Jugendarbeit, da konnte man nur Spaß haben. Aber der Widersacher hatte wirklich ganz viel Unfrieden unter sie gebracht gehabt, nicht? Ganz viel Streit. Die haben nicht mehr aufeinander geachtet, sondern haben sich über die Tauffrage richtig gehend zerlegt, dass die Gemeinde droht zu zerspalten. Das ist ein Wahnsinn. Alles in Ordnung, ganz klare Linie, nicht? Im Glauben, gar keine Fragen. Vieles, was Gott getan hat. Aber an so einer Sache, wo man sich selber über den anderen erhoben hat, nicht über eine theologische Erkenntnis, ne, und den anderen dann durchdekliniert hatte, nicht? Und auf einmal war dann wirklich ganz viel Unfrieden und Streit, die der Widersacher bringt. Denn der sät immer wieder auf dem, was nicht göttlich ist, bei dem, was fleischlich ist. Ich erlebe es leider immer wieder in Gemeinden, dass da wenige Brüder und Schwestern sind, die die anderen im Glauben stärken und die auf sie achten. Aber ich erlebe es immer wieder, dass da all die von wem auch immer ernannten Zionswächter sind, nicht? Die dann rumlaufen und den anderen immer erklären müssen, was denn alles falsch ist. So nach dem Motto, und das hast du nicht richtig erkannt, und da fehlt dir noch Erkenntnis, und. Nicht aufeinander achten, sich umeinander kümmern, sondern den anderen durchdeklinieren. Davon lese ich in der Bibel nichts. Ich lese davon, dass wir einander Lastenträger sein sollen. Denn damit erfüllen wir den Geist Gottes. Und dazu möchte ich uns als Gemeinde auch immer wieder auffordern. Lasst uns füreinander da sein. Nicht dem anderen zur Last werden, sondern die Last des anderen tragen. Und dass es wirklich dann auch Frucht des Geistes bringen, im Geist Gottes wandeln. Dass man mithilft, wirklich das Haus Jesu Christi, das Haus Gottes zu bauen. Und da bist du auch mit aufgerufen, daran mitzuwirken. Dass du nicht andere durchdeklinierst, sondern dass du auf den anderen achtest und dass du die Last des anderen mitträgst. Im Geist Gottes wandeln heißt erstens die Kreuzigung der eigenen Ehre, heißt zweitens die Früchte des Geistes zu tragen, heißt drittens nicht neidisch zu sein und heißt viertens aufeinander zu achten. Möge unser Herr und Heiland es schenken, dass es uns gelingt, wirklich nicht nur im Geist Gottes zu leben, sondern auch darin zu wandeln und diese vier Punkte in unserem Leben umzusetzen. Amen. der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören den Chor.